Das ist jetzt hier der LPG, der etwas längere, präzise, geistreiche Block. Hoffentlich. Nicht nur geistreich, sondern auch geistlich. Ja, ihr Lieben, Thema ist heute nicht schwierig, um was es heute geht. Bei den Kindern auch, finde ich toll. Preist den Herrn dafür. Wir feiern Pfingsten. Und irgendwie kommt das auch in dem Namen eurer Gemeinde vor. Ich finde es einfach klasse, dass ihr einfach Pfingstgemeinde heißt. So ganz viele Pfingstgemeinden heißen so mit ganz komplizierten, ganz langwierigen Namen, die außer gemeindeinternen Menschen eigentlich niemand versteht. Ihr heißt Pfingstgemeinde, Clausthal-Zellerfeld. Finde ich super. Ich hätte gerne mal die erste Folie, Christian. Ja, super. Kann ich da nicht sehen. Das ist auch besser, dann gucke ich nämlich nicht in die falsche Richtung. Genau. Und genau darum geht es heute Morgen. Nicht um das Pfingsten, was irgendwann mal war, sondern es geht darum, dass dieses Pfingsten mit dieser Pfingstgemeinde in Clausthal-Zellerfeld ganz unmittelbar zu tun hat. Es geht darum, dass es eine Gemeinde ist, die vom Heiligen Geist durchdrungen worden ist oder neu durchdrungen wird, dass sie ausgerüstet ist mit Kraft, die erfüllt und in Bewegung setzt. Denn genau das ist der Plan überhaupt Gottes, der Plan Gottes für Gemeinde, aber auch ganz speziell hier für uns heute Morgen in Clausthal-Zellerfeld. Damit das, was ich jetzt im Folgenden sage, noch ein bisschen besser verstanden wird, möchte ich euch mit so ein paar theologischen Wahrheiten vorher, ich hoffe nicht nerven, aber jedenfalls konfrontieren, nochmal rekapitulieren. Wir reden heute über Geistestaufe. Das ist, glaube ich, nicht schwer zu erraten. Dazu muss man aber wissen, was denn die Wiedergeburt bedeutet und was denn die Wassertaufe im Gegensatz dazu ist. Ich reiße es nur ganz kurz an, nur damit wir das geordnet kriegen in unseren Gedanken und Herzen. Die Wiedergeburt ist ganz klar und eindeutig nach der Bibel etwas, was durch den Geist Gottes in einem Menschen geschieht, der anfängt, sich auf Jesus einzulassen. Der Mensch wird in seinem Innern, in seinem Herzen von Neuem geboren, so sagt Jesus dem Nikodemus. Es sei denn, es wird ein Mensch von Neuem geboren aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Das ist der Schlüssel für die Wiedergeburt. Der Geist Gottes erneuert das Herz eines Menschen zu einem Leben, das ewig dauert und das schon hier beginnt. Der Heilige Geist ist sowas wie ein Angeld oder sowas wie ein Siegel auf dem Herzen dieser Menschen. Die Wassertaufe als Fortsetzung davon ist das öffentliche Bekenntnis dieser erlebten Wiedergeburt. Ja, deswegen vertreten wir als Freikirchen die Glaubenstaufe, die ja besagt, dass ein Mensch selber sagen muss, ja, ich glaube an diesen Gott, ich glaube an diesen Jesus, ich glaube, dass er mein Erlöser ist und dass ich durch ihn ewig leben werde. Ein öffentliches Bekenntnis und symbolisch für dieses Bekenntnis wird ein Mensch ganz untergetaucht, kommt wieder raus aus dem Wasser, als Symbol dafür, dass Alte ohne Jesus ist begraben, so schreibt es Paulus an die Römer, das Neue steht auf zu neuem Leben, als Symbol, die Wassertaufe, also das Bekenntnis von diesem Phänomen, was ein Mensch erlebt hat, dass er durch den Geist Gottes zu neuem Leben geboren worden ist. Damit, mit diesen beiden Dingen, hat der Mensch Heilsgewissheit und er gehört zum Leib Jesu, sagen wir. Das ist auch ein ziemlich gespreiztes Wort eigentlich, gehört zur weltweiten Gemeinde Christi, Wiedergeburt und Taufe. Aber heute ist Pfingsten und wir dürfen uns daran erinnern, es gibt noch mehr. Wiedergeburt und Wassertaufe, wie gesagt, die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Die Wiedergeburt ist das Siegel für das Heil. Das dürfen wir auf jeden Fall verstehen. Das, was mehr dazukommt, ändert nichts mehr an dem Heil, was der Mensch hat durch dieses neue Leben. Aber es hat noch eine ganz besondere Wichtigkeit und noch eine ganz besondere Kraft. Jesus selbst hat kurz bevor er zurück zum Vater ging, seinen Jüngern gesagt, Johannes 7, 38, 39 können wir das lesen. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift es sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Klingt für uns ganz ungewohnt. In der Zeit, in der Jesus leibhaftig unter seinen Jüngern war, war das, was wir heute haben, in dieser Dimension, in diesem Ausmaß, einfach noch nicht da. Also über die Gegenwart, die die Jünger selber hatten, über diese Gegenwart hinaus, gab es für die noch mehr. Interessant ist, wenn wir das mal ein bisschen rekapitulieren, die Jünger waren ja gläubig, die hatten Sündenerkenntnis, sie hatten durch den Heiligen Geist Jesus als Messias erkannt und doch kündigt Jesus ihnen an, es gibt noch mehr. Also alles, was sie zum Heil brauchten, hatten sie und doch gibt es noch mehr. Mal die zweite Folie bitte. Jesus sagt ihnen nämlich, Johannes hat mit Wasser getauft, Johannes der Täufer, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und spätestens da geht einem ein Kronleuchter auf. Das Heil, was nicht in dem einzelnen Menschen verschlossen bleiben soll, sondern was rausgehen soll, sich auswirken soll zu den Menschen, die ihn bisher noch nicht kennen. Das Wort, was für Kraft im Neuen Testament steht, ist Dynamis. Dynamis, Dynamit ist davon abgeleitet. Das heißt, eine Kraft, die in Bewegung setzt. Eine Kraft, die nicht verborgen und nicht für sich abgekapselt sein kann, sondern das ist eine Kraft, die in Bewegung setzt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Nicht lange nach diesen Tagen. Und nicht lange nach diesen Tagen tatsächlich geschah etwas ganz Ungeheuerliches, was die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. Die Jünger hatten sich im Obergemach versammelt, in dem Raum, in dem sie das letzte Abendmahl mit Jesus genommen hatten. Ihr müsst euch vorstellen, noch immer ganz verzagt, noch immer nicht ahnend, was denn überhaupt noch kommt und ob denn noch was kommt. Und es geschah, schreibt uns die Bibel, mal die dritte Folie bitte, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Apostelgeschichte 2:2-4. Ein Brausen vom Himmel, eine buchstäbliche Manifestation, die so erstaunlich und wahrscheinlich auch erschreckend war, dass Leute aus der Stadt zusammenliefen und guckten, was ist denn da los? Denn die Jünger waren erstmal für sich. Einige mehr als die 12, aber sie waren für sich. Menschen liefen zusammen und mussten einfach wissen, was ist da los? Wir sprechen vom Pfingstwunder. Vielleicht manchmal ein bisschen abgeklärt. Ja, das Pfingstwunder. Das Pfingstereignis. Ein nie dagewesenes Ereignis. Wir dürfen für uns das so vorstellen, Jesus war ja noch eine Weile nach seiner Auferstehung bei den Jüngern, fuhr dann in den Himmel zu seinem Vater auf und versprach die Ausgießung dieses Heiligen Geistes. Das ist sozusagen das Zeichen dafür, dass er oben angekommen ist. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist das Zeichen seiner Intronisation neben dem Vater. Das erste Zeichen seiner Vollmacht, nachdem er nicht mehr sichtbar war für die Menschen. Der Petrus sagt in Apostelgeschichte 2 in seiner kühnen Predigt, und da er nun die rechte Hand Gottes, durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Ist das derselbe Petrus, der noch ein paar Wochen vorher da am Lagerfeuer gesagt hat, nee, nicht, ihr verwechselt mich, den kenne ich nicht. Wie ihr hier seht und hört. Ein paar tausend Leute, die so aus der Stadt zusammengekommen waren. Ich glaube, wir dürfen uns da mal so ein bisschen reindenken, was das für ein Ereignis war, wie sich das anfühlt, wenn hier ein gigantischer Donner über den Harz geht oder ein gigantischer Windstoß in dieser Weise über den Harz geht und man vielleicht in Furcht und Zittern da steht, ein bisher nie gekanntes Ereignis, das auch starke Emotionen weckt. Ja, ganz klar. Die Jünger waren, nicht nur die Jünger, auch die Leute, die es sahen, die waren völlig außer sich. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese ganze Passage, die dann sagen, ja, die reden auf einmal in Sprachen. Das ist ja meine Muttersprache, das haben die nie gelernt. Das sind einfache Leute. Und sie hatten, wie uns die Bibel beschreibt, sowas wie Feuerzungen auf den Köpfen. Feuer, was nicht brannte, aber was offensichtlich sichtbar war. Und dann gab es Leute, wisst ihr, die sind einfach nur betrunken am frühen Morgen. Das war einfach, überstieg jedes menschliche Fassungsvermögen, dieses Pfingstereignis. Jetzt gibt es ja Leute, die vertreten, das war ganz klar absolut spektakulär, aber einmalig und nicht wiederholbar. Wir feiern Pfingsten und erinnern uns daran, so wie wir uns Weihnachten an die Geburt Jesu erinnern und Ostern an seine Auferstehung erinnern, so erinnern wir uns Pfingsten an dieses Brausen vom Himmel und die Jünger, die wie ein Häuflein Elend eigentlich, nachdem Jesus weg war, zusammensaßen und auf einmal in kühnen, fremden Sprachen zu der gesamten Bevölkerung Jerusalems sprachen. Das Pfingstereignis tatsächlich ist eine einmalige Sache. Das war eine einmalige Sache, aber die ist nicht abgeschlossen. Preis den Herrn. Denn wenn wir von Kraft reden, die in Bewegung setzt, ist es ja auch völlig unlogisch zu sagen, ja, die ist da mal verkapselt worden, die Kraft, und dann ist sie mal so ein bisschen rausgelassen worden und dann ist sie aber weiter wieder verkapselt. Wenn ihr mal in der Apostelgeschichte lest, und ich lege euch das dringend ans Herz, das mal in so einer richtig schönen, gängigen Übersetzung zu lesen, da hört man nämlich nicht auf, weil das so spannend ist. NGÜ empfehle ich euch, in einer etwas moderneren Sprache hervorragend übersetzt. Die Apostelgeschichte ist voll von ähnlichen Erfüllungserlebnissen. Von da an geht das nämlich, nimmt das seine Bahn. Nochmal interessant zu bemerken ist ja zum Pfingstereignis, Gott ist ja ein astreiner Taktiker. Zu Pfingsten, dem jüdischen Wochenfest, das zweitwichtigste Fest nach dem Passa, waren nämlich in Jerusalem traditionell alle männlichen Juden versammelt. Und zwar aus dem ganzen Mittelmeerraum. Und genau auf diese versammelten Juden wird der Geist Gottes ausgegossen. Die sind dann vielleicht eine Woche oder vielleicht etwas länger in Jerusalem und gehen dann wieder zurück in ihre Heimat. Das ist taktisch astrein. Das ist eben nicht nur in dem kleinen Judäa und nicht nur in dem kleinen Jerusalem, sondern da werden Leute versammelt aus einem ganz anderen Grund, um nämlich Ernte zu feiern. Tatsächlich ist es ein frühes Erntefest, das Wochenfest unter den Juden noch heute. Und da wird der Heilige Geist ausgegossen, damit sie das möglichst schnell verteilen in ihre Heimatorte mitnehmen. Aber wir lesen in der Apostelgeschichte auch in der unmittelbaren Umgebung über ganz viele von diesen pfingstartigen Erfüllungs- und Tauferlebnissen. Kann man so sagen, also von Taufe kann man da sprechen. Dieses Pfingstereignis ist also seitdem als Pfingsterfahrung, so kann man das nennen, für einen wiedergeborenen Gläubigen jederzeit erlebbar, wenn er das will. Jederzeit. Diese Kraft, die nicht verkapselt werden kann, steht seitdem zur Verfügung. Der Petrus sagt das ganz eindeutig schon zu der Menge in Jerusalem, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, nämlich der Ausgießung des Geistes, und allen, die der Herr noch herbeirufen wird. Gott sei Dank bin ich auch dabei, ihr auch. Allen, die der Herr noch herbeirufen wird. Darf denn dieses Erfüllungserlebnis auch das Markenzeichen unserer Pfingstgemeinde hier in Clausthal-Zellerfeld sein? Da möchte ich jetzt mal ein ganz intensives, nachhaltiges Nicken von euch sehen. Darf es das sein? Wäre das nicht der absolute Hammer, wenn das ein Markenzeichen ist hier, auch nicht versteckt, verkapselt in manch einem, sondern ja, das ist hier Pfingstgemeinde. Wir sind genauso getränkt, genauso durchdrungen, genauso erfüllt, wie beim allerersten Mal, als die Welt in Berührung kam mit dem Geist Gottes in diesem Ausmaß. Und von hier kann was ausgehen. Das Wort Geistestaufe, und bitte mal die nächste Folie, und die kannst du jetzt ruhig die ganze Zeit dann auch stehen lassen. Genau, das wünsche ich mir einfach, dass wir das heute Morgen uns so richtig ins Herz nehmen und so richtig uns öffnen dafür, dass der Geist Gottes neu durchdringen kann. Und auch ganz klar in dem Bewusstsein, nicht für den Einzelnen, sondern in dem Bewusstsein, wir als Gemeinde. Das ist ja auch ein besonderes Geheimnis, dass Gott Menschen zusammenstellt in einer Gemeinde, die im Ganzen seinem Bild entsprechen, nicht der einzelne Mensch. Bisschen zum Begriff Geistestaufe. Also das Wort Geistestaufe kommt so in der Bibel nicht vor. Das haben wir Pfingstler uns gestrickt. Aber es wird von Erfüllung, von getränkt sein, von durchdrungen sein, von einer Art Tauferlebnis gesprochen in der Bibel, und deswegen erlauben wir uns, das Wort Geistestaufe zu gebrauchen. Das ist auch relativ leicht für uns zu verstehen. Wie bei der Wassertaufe wird auch für die Geistestaufe, also für dieses Phänomen, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein, nämlich das griechische Wort Baptisein verwendet. Baptisein, dieses ganz und gar Eintauchen, Untertauchen. Gott gebraucht ja genialerweise immer eine Sprache, ein Mittel, die die Menschen verstehen. Er möchte sich nämlich unbedingt den Menschen verständlich machen. Und deswegen gebraucht er eine Sprache, die wir auch mit unseren Emotionen erfassen können. Und der ist leicht, der Vergleich mit Wassertaufe und Geistestaufe. Klein bisschen hinkt er, weil die Wassertaufe ist, da hat man äußerlich das Wasser und steigt wieder raus aus dem Wasser. Geistestaufe ist noch ein bisschen was anderes. Es gibt eine sehr schöne Vorstellungshilfe dafür, was denn genau dann doch an der Geistestaufe ein bisschen anders ist. Und zwar steht die im Alten Testament beim Propheten Hesekiel. Der hat eine ganz wunderbare Vision, der Hesekiel, ein ganz wunderbares Bild vor Augen, fast ein Film, der da vor ihm abläuft. In Hesekiel 47 sieht er einen wiederhergestellten Tempel, einen himmlischen Tempel, und er sieht, wie Wasser aus diesem Tempel fließt, klares, reines Wasser aus dem Tempel fließt. Und ihr müsst euch die Situation vorstellen für das Volk Israel, die waren in der Verbannung, in der Isolation jenseits ihrer Heimat, wussten nicht, wie lange geht das eigentlich noch. Und es ist was ganz Wunderbares, wenn Gott da schon mal reinspricht, passt auf, eines Tages, das sind hier die himmlischen Dimensionen, und eines Tages werdet ihr das erleben, dass dieses Wasser, was der Prophet sieht, aus dem Tempel fließt. Und in dem Bild wird der Prophet aufgefordert, in dieses Wasser reinzugehen. Und er beschreibt, dass ihm das zunächst bis an die Knöchel geht, dann bis an die Knie, dann bis an die Hüfte. Schließlich ist es so hoch, dass er schwimmen muss und nicht mehr durchgehen kann aus eigener Kraft. Und es ist so wunderbar beschrieben, Hesekiel 47, Vers 9, dieses Wasser fließt und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Die Bewässerung für das dürre Herz, für das Ausgetrocknete, für das Geschundene, für das, was durch und durch durchflutet, durchtränkt. Vollkommen eingetaucht in diesen Strom zu sein, schon aus dem Blick des Alten Testaments, bedeutet offensichtlich dann am Ende, wenn er dann schwimmen muss und nicht mehr stehen kann, bedeutet offensichtlich, die eigene Kontrolle abzugeben. Sich dem Strom, wir übertragen das auf das Neue Testament, also offensichtlich dem Heiligen Geist, völlig zu überlassen. In diesem Bewusstsein, alles, was der Strom durchdringt, wohin der Strom auch kommt, das soll leben. Wir dürfen das übertragen auf die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich finde das so besonders in diesem Bild, wie behutsam Gott vorgeht. Er könnte uns auch einfach überschwemmen. Er könnte einfach hier so Staudamm, Okertalsperre, einfach den Damm brechen und dann donnert das Wasser ins Tal. Es wäre verheerend, absolut verheerend. Erst das Wasser bis zu den Knöcheln, bis zu den Knien, zu den Hüften und dann so, dass man schwimmen muss. Durchtränkt und erfüllt bis unter die Haarwurzeln wäre dann derjenige, der sich in diesem Wasser aufhält. Die Apostelgeschichte gibt uns eindrückliche Beispiele, was so geschah unmittelbar nach Pfingsten. Es ist eine Aneinanderreihung von Phänomenen, die es bis dahin einfach nicht gab. Jesus sagt ja in dieser Botschaft, dass er den Heiligen Geist, dass die Jünger den Heiligen Geist erwarten sollen. Sie sollen seine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien bis an die Enden der Welt. Also erst diesen kleinen Zirkel in der Stadt, da geschah ja auch Pfingsten, dann etwas weiter in Judäa, noch etwas weiter in Samarien und dann schließlich bis an die Enden der Welt. Jedes Mal geschah, wenn diese Erfüllungserlebnisse sichtbar oder erlebbar waren, jedes Mal geschah eine ganz spektakuläre Veränderung der Person, die zwangsläufig Auswirkungen auf das Umfeld hatte. Das war auch nicht die verkapselte Kraft. Das passiert nicht im Stillen und dann sitzt der Mensch da und freut sich für sich. Es geschah eine phänomenale Veränderung der Person. Das erste Beispiel dafür ist mal der Petrus. Das lesen wir immer so, ja, der Petrus vorher, der Verzagte und der Ängstliche. Und auf einmal steht der vor ein paar tausend Leuten und erklärt denen, was passiert. Von zaghaft zu kühn. Und es blieb ja so, der Petrus blieb ja kühn. Eine spektakuläre Veränderung, die Auswirkungen auf das Umfeld hat. Ein Beispiel ist Apostelgeschichte 4, 31, das ist die Situation, wo Petrus und Johannes gefangen waren und die Gemeinde betet um Freilassung. Sie waren gefangen, weil die Juden mit der Lehre nicht klarkamen, mit der Lehre der Nazarener einfach nicht klarkamen. Und da steht, als sie gebetet hatten, die Gemeinde erbebte die Städte und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ganz kühn, unerschrocken, obwohl sie richtig unter Druck waren von den orthodoxen Juden. Ein weiteres Beispiel, Apostelgeschichte 8, 14, 15. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. So einfach geht das offensichtlich. Die Apostel, selbst geisterfüllt, legen die Hände auf Menschen und bitten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Menschen wurden erfüllt. Wir haben das vorhin gesungen. Der Vater, der gebeten wird, uns zu versorgen, wie gerne gibt er den Heiligen Geist. Das ist sein Herz. In Apostelgeschichte 9 wird Hananias zu dem noch blinden Saulus geschickt, damit er wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt würde. Bekehrt war der Saulus schon. Aber der sollte dynamisiert werden, damit Auswirkungen von ihm ausgeht. Alles andere wäre auch nett, aber nicht wirklich effektiv. Im Hause des Cornelius fällt der Heilige Geist auf alle Versammelten, noch bevor sie ihr Bekenntnis zum Glauben durch die Wassertaufe besiegeln. Wohlgemerkt, der Cornelius war kein Jude. Der war ein Mensch, der zum jüdischen Glauben übergetreten war, also eigentlich ein Heide in den Augen der orthodoxen Juden. Und die Juden tatsächlich entsetzten sich auch, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten. Unfassbar. Nicht nur in Jerusalem, das ist ja noch okay, das kriegt man ja noch, aber jetzt auch in Samarien, genau wie Jesus gesagt hat. Apostelgeschichte 10 steht das, die Geschichte mit dem Cornelius. Die fingen schon an, in neuen Sprachen, so wie das beim Pfingstereignis auch war, in neuen Sprachen zu reden, noch bevor sie diesen neuen Menschen mit der Wassertaufe bekennen konnten. In Apostelgeschichte 19 fragt Paulus die Epheser, ob sie den Heiligen Geist empfangen hätten, als sie gläubig wurden. Als Paulus die Hände auf sie legte, heißt es in 19,6, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Immer dieses seltsame Phänomen mit den Sprachen, die entweder nur ein paar Leute verstehen oder gar keiner versteht. Als offensichtlich Erfüllungszeichen. Das ist ja ganz logisch und ganz normal, dass so eine Kraftwirkung oder so eine Krafterfüllung des Heiligen Geistes nicht undercover bleiben kann. Wenn wir diese Stellen in der Apostelgeschichte lesen, stellen wir fest, dass meistens, wenn Menschen so richtig bis unter die Haarwurzeln mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, es zwei Zeichen gab, an denen man das erkennen konnte. Das war nämlich die Rede in anderen Sprachen und die Weissagung, die prophetische Rede. Also Dinge zu sprechen und zu sehen, die der menschliche Verstand sich nicht zusammenbasteln kann. Gar keine Frage. Das nennt man Weissagung. und natürlich die Zeugenkraft, ja, dieser Mut, diese Kühnheit. Sie verkündeten das Wort Gottes mit Freimut auf einmal. Ich möchte mich heute Morgen auf dieses Startzeichen fokussieren, was offensichtlich ein Indiz, sage ich mal, nicht zwangsläufig, aber meistens ein Kennzeichen dafür war, dass ein Mensch tatsächlich von den Knöcheln an bis zu den Haarwurzeln vom Geist Gottes durchdrungen ist. Das ist die Zungenrede. Und nur damit ihr euch schon mal gedanklich darauf einstellt, wir wollen nachher für euch beten, für diejenigen, die auch diese Geistestaufe oder dieses Erfüllungserlebnis im Heiligen Geist noch nie gehabt haben oder es auffrischen möchten. Wir wollen für euch beten und dann gemeinsam hier auch in Sprachen sprechen, um uns Gott ganz und gar auszuliefern. Im Alten Testament steht schon bei Jesaja 28, 11, Gott wird einmal in unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu seinem Volk. Also schon mal vorgewarnt. Ja, ich weiß nicht, wie ihr es selber praktiziert oder wie ihr es auch erlebt, wenn ihr irgendwo seid, ob ihr irritiert seid, ob ihr denkt, bisschen komisch, kann ich gerade nicht einordnen. Pfingsten predigen die Jünger in anderen Sprachen. Die Zeugnisse der Apostelgeschichte beschreiben die Zungenrede tatsächlich als sichtbares Zeichen für die Erfüllung. Da ist irgendwas ganz anders in dem. In dem Fall waren das Sprachen, die es real gab. Auch wieder taktisch astrein von Gott. Er versammelt aus dem ganzen Mittelmeerraum Juden in Jerusalem, die alle völlig unterschiedliche Sprachen sprechen. Und genau die werden in genau diesen Sprachen angesprochen. Und die sagen, das ist ja phänomenal, der spricht ja meine Sprache, es werden einige aufgezählt in der Apostelgeschichte, und sie lobten Gott in dieser Sprache. Sie loben einfach den Herrn. Unverständlich. Für die meisten. Es gibt auch eine Sprachenrede, die tatsächlich auch, und das ist wahrscheinlich bei den meisten von uns so, die keiner natürlichen Sprache entspricht, die eine göttliche, eine himmlische Sprache ist. Als sichtbares Zeichen der Geisterfüllung. Völlig neuartig. Ein völlig neuartiges Lob Gottes. Und ich nehme mal an, dass ihr das hin und wieder auch im Lobpreis praktiziert, wenn ihr hier Teams versammelt habt, dass vielleicht der ein oder andere Lobpreisleiter auch mal auffordert dazu, lasst uns in Sprachen beten. Das Lob Gottes, das ist die erste Absicht des Sprachengebetes. Nun ist das Sprachenphänomen nicht so angenehm für den modernen, kontrollierten Menschen. Vielleicht hat es auch mit unserer Kultur zu tun. Also ich beziehe mich da voll mit ein, sage ich euch ganz ehrlich. Auch bei Christen ist es nicht so, dass man sofort drauf fliegt. Es geht eigentlich völlig gegen den natürlichen Strich. Man denkt nämlich erstmal so, man gibt vollkommen seine Kontrolle ab, man gibt auch seinen Verstand ab, seine Selbstbeherrschung, alles gibt man ab, denkt man. Ist nicht so. Das ist ja das Fantastische an diesem Zeichen der Geisterfüllung. Unser Gott ist ja niemals so drauf, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben sollen oder gar unseren Willen irgendwo an den Nagel hängen sollen, damit er uns völlig willenlos irgendwo hindriften lassen kann. Niemals. Das unterscheidet ihn übrigens wesentlich von jeder Menge esoterischer Ausrichtungen, die den Willen des Menschen aushebeln. Niemals will er unseren Willen aushebeln. Im Gegenteil, er will unseren Willen für sich gewinnen. Dafür riskiert er, dass ein Mensch sich ein Leben lang nicht für ihn entscheidet. So wichtig ist ihm das, was unsere Person ausmacht. Das Sprachengebet, getränkt, erfüllt, getauft bis unter die Haarwurzeln, bedeutet nicht, dass der Verstand aussetzt oder dass er gar zu den Akten gelegt wird, sondern dass er überspült wird. Vielleicht können wir uns das so vorstellen. Er soll befähigt werden, in den Dimensionen Gottes zu agieren, überspült werden. Und da sind wir wieder bei diesem Bild von dem Propheten Hesekiel, wenn das Wasser langsam steigt, vom Knöchel zu den Knien, zu den Hüften, über die Person hinaus. Das ist gut nachvollziehbar, finde ich. So ist ja Gott mit uns, dass er uns durchdringt bis unter die Haarwurzeln, ganz buchstäblich. Und dann tatsächlich trauen wir uns und meistens mit Menschen, die das schon kennen und meistens so, dass es, dass Leute nicht so ganz genau hinhören, was denn derjenige, der zum ersten Mal in Sprachen betet, da so redet, dann trauen wir uns und ich wünsche mir, dass das nachher auch so geschieht, dass wir uns trauen, in neuen Sprachen zu beten, so wie der Geist uns gibt zu reden. Der Mensch war ja tatsächlich, also auch in diesem Bild zu bleiben, vollkommen getränkt, wenn das Wasser ihm über den Kopf steigt sozusagen. Wenn wir zulassen, dass der Geist Gottes uns über den Kopf steigt. Ich empfehle euch, leg euch ganz warm ans Herz, jetzt mal nicht als Hausaufgabe, doch vielleicht ein bisschen, ja, so für die Woche. Lest doch mal in der Bibel die Kapitel aus dem Korintherbrief, Kapitel 12 bis 14. Das ist ein ganz wunderbarer, feiner Einblick in das Phänomen Geistesgaben und Sprachenrede. Offensichtlich war die Gemeinde ganz stark geistbegabt. Die hatten da überhaupt keine Hemmungen offensichtlich. Die waren geistgetränkt. Paulus zählt eine ganz große Anzahl von Geistesgaben auf. Und offensichtlich brauchten die eine Gebrauchsanweisung. Ja? Die agierten mit dieser Kraft, die sich nicht verkapseln lässt. Die agierten damit richtig. Da überbordete dann auch mal das eine oder andere. Ja, die machten sich gegenseitig mundtot in ihren Gottesdiensten. Deswegen gibt's dann das Kapitel, hier passt auf, mit Zungenrede und prophetischer Rede. Die Zungenrede, haben wir gehört, erbaut einen selbst. Die prophetische Rede erbaut den anderen. Beides sind diese Startzeichen in der Apostelgeschichte gewesen für diese Geisterfüllung. Kapitel 14 besonders, lege ich euch einfach mal ans Herz. Da kann ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Paulus betont, und das ist so wichtig, erstmal das interessanterweise Kapitel 13 über die Liebe, das Hohelied der Liebe steht in der Mitte dieser Geistesgabenausführungen. Das heißt, ohne die Liebe, die wir auch durch den Heiligen Geist haben, sind das Werkzeuge, die andere Leute erschlagen können. Ohne die Liebe geht gar nichts. Das ist das Bindeglied zum Gebrauch dieser Geistesgaben. Er betont aber vor allem die Wichtigkeit der Erbauung für den ganzen Leib, wie er sagt. Denn die Geistestaufe führt nicht in irgendeine Isolation von irgendeinem Menschen, sondern sie ist tatsächlich erstmal die Erbauung für den Leib Christi, für die Gemeinde, auch für die Ortsgemeinde. Und in ihrer Dynamik muss sie rausfließen aus dieser Gruppe, aus dieser Ortsgemeinde, aus diesem Leib Jesu. Sie muss raus, die bricht sich Bahn. Erbauung und Kraft zum Zeugenmut. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller, schreibt er den Korinthern, denn wir sind alle zu einem Leib getauft und sind alle mit einem Geist getränkt. Und da sind wir bei deinem Thema, Alfred, alle mit einem Geist getränkt. Ich finde es so schön und so authentisch, wie du auf diese Angelegenheit reagiert hast. Wir haben ja auch telefoniert in der Woche und ich habe dem Alfred so gesagt, du hast alle Freiheit, das zu machen oder zu lassen. Ich finde es toll, wie du sagst, da war irgendwie so ein Ding in mir, ja gerade weil die Umstände so sind, wie sie sind, wollen wir doch jetzt mal sehen, ob wir das nicht doch hinkriegen. Und du hast dich auf den Grund besonnen, aus dem das fließen muss, wenn es denn stattfindet. Preis den Herrn. Wir sind alle zu einem Leib getauft, mit einem Geist getränkt. Und Leute, dann haben wir als Gemeinde eine Aussage für die Menschen um uns herum, die hat niemand sonst. Die hat kein Kaninchenzüchterverein, kein Verein, sondern das ist die übernatürliche Komponente der Gemeinde Jesu, die sich nicht für sich behalten lässt. Das ist dieses Dynamit, was in der Gemeinde Jesu drin ist, was einfach rausgeht zu den Menschen, nämlich zu bezeugen, was Gott vorhat und was Gott tut. Die Zungenrede also, zusammen mit prophetischer Rede, ist Zeichen des Überfließens, des überfließenden Menschens und der überfließenden Gruppe. Ist also Zeichen für einen vollkommen vom Geist Gottes durchdrungenen Menschen. Damals wie heute, und die Kirchengeschichte bezeugt jenseits der Apostelgeschichte auch noch mehrere solche Erlebnisse. Dieser vom Geist Gottes durchdrungenen Menschen oder des Menschen, der mit Kraft ausgerüstet ist, die ihn selbst in Bewegung setzt und die wiederum weiter in Bewegung setzt. Zu den Menschen hin, für die Gemeinde und mit der Gemeinde in den Heilsplan des Vaters. Das ist der Sinn dieser Ausrüstung. Denn Jesus, der ja nur in Anführungsstrichen in dem kleinen Israel war, damals gab es kein Internet, kein weiß ich was es heute alles gibt, zack, zack, kann man sich heute mit der ganzen Welt vernetzen, das gab es ja alles damals noch gar nicht. Jesus war eben tatsächlich nur in Israel und konnte von da aus seine Kraft entfalten. Und er sagt seinen Jüngern, es ist gut für euch, wenn ich gehe, denn dann kommt einer, der wird euch in alle Wahrheit führen, der wird euch trösten, der wird euch den Vater offenbaren, der wohnt in euch und rüstet euch zu mit Zeugenmut und Kraft, die in Bewegung setzt. Der Heilsplan des Vaters, das ist im Kopf, das ist das Rüstzeug dafür. Die Zungenrede ist Zeichen also für den Geistgetauften oder eben für eine geistgetaufte Gemeinde, die ihre Auswirkung haben will. Darf die auch Markenzeichen für die Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld sein? Das ist nochmal wieder meine Frage, die ich euch unter die Nase halte heute Morgen. Getränkt, erfüllt, und mal die letzte Folie, geistgetauft, ausgerüstet mit Kraft, die in Bewegung setzt. Fürs Innensystem fällt die ab, das ist überhaupt keine Frage. Die Zielrichtung ist, das System, die Kraft zu den Menschen hin zu entfalten. Dass Menschen heil werden, dass sie gesund werden, dass sie sich entwickeln in dem Lebensplan, den Gott für sie hat, dass sie nicht festgebunden sind in irgendwelchen Widrigkeiten, in irgendwelchen teuflischen Verstrickungen, sondern dass sie die Geschöpfe sein dürfen, die Gott sich von Anfang an gedacht hat und am Ende im ewigen Leben ankommen. Werdet voll Geistes, sagt Paulus den Ephesern. Hier, lasst mal das Wein trinken, werdet lieber voll Geistes. Im Unterschied zur einmaligen Wassertaufe ist tatsächlich nämlich auch die Geistestaufe, und das ist noch ein wichtiger Gedanke am Ende jetzt, das ist kein einmaliges Ding. Das ist kein einmaliges Ereignis. Die Geistestaufe erlebt man einmal das erste Mal, aber dann kann sie immer wieder aufgefrischt werden. Da habe ich gleich noch ein bisschen was Praktisches für euch, damit wir das besser in unser Herz nehmen können. Die kann aufgefrischt werden. Das heißt, wenn du jetzt hier in den Reihen sitzt und denkst, ja, Sprachenrede, das praktiziere ich schon und geistgetauft bin ich auch, dann lehnst du dich jetzt entspannt zurück. Nicht ganz. Wir wollen diese Ersterfüllungen und wir wollen Auffrischung, damit heute am Pfingstsonntag wir nicht eine theoretische Erinnerung an das Pfingstfest haben, sondern es nacherleben für uns, für euer Leben in der Familie und für das, was in der Woche auf euch zukommt. Ich möchte das an symbolisch gleich mal festmachen. Ich möchte mal einen starken Mann bitten, mir diesen silbernen Beistelltisch mal bitte nach vorne zu stellen. Das wäre super. Das wird jetzt immer praktisch da. Ich glaube, da liegt am wenigsten drauf. Ja, so, der geht auch. Wenn ihr es alle sehen könnt. Cool. Könnt ihr das in etwa sehen? Das ist eine große Plexiglasschüssel. Kriechen. Das ist eine große Plexiglasschüssel. Ich konnte sie leider nicht größer kriegen. Also nehmt einen ganzen Pool hier, so als wenn wir jetzt den Raum fluten würden. Und das hier, ich habe leider kein besseres Symbol. Ich hoffe nicht, dass sich der ein oder andere darin wiederfindet oder vielleicht doch. Das ist ein total ausgetrockneter Badeschwamm. Wir nehmen einfach mal dieses Wasser als Symbol für den Geist Gottes, als Symbol für das, was bewässert, was überflutet, was dynamisiert werden soll. Ja, wisst ihr, Wasser hat auch eine ganz große Kraft. Jetzt nehme ich diesen Schwamm, also wir gehen davon aus, dieser Schwamm ist wiedergeboren. Ja, der ist auch getauft. So, ich setze den jetzt mal da drauf und ich könnte jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde hier stehen und warten. So, Physiker unter euch, die können jetzt hier mal, könnten wir definieren, was jetzt mit den Kapillarkräften ist, wie lange das dauert, bis der Schwamm sich vollsaugt. Ich helfe mal ein bisschen nach, ja? Blubber, blubber, für die, die es nicht sehen können. Ihr ahnt, was passiert. Ihr ahnt, was passiert. So ist Gott nicht, also das möchte ich jetzt nicht zeigen, ja? Drück dich jetzt nicht unter Wasser, bis du keine Luft mehr kriegst. Ach, ist das gut. Mann, das geht ja doch schnell. Super, so, der Schwamm, da ist der jetzt vollkommen drin und der fühlt sich, wenn er jetzt was sagen könnte, würde er sich denken, das ist ja ganz toll und phänomenal. Ich wollte immer Schwamm sein, weil ich so getränkt sein will. Jetzt gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt ein Symbol für den geistgetränkten Menschen, für den geisterfüllten Menschen. Wenn ich den jetzt rausnehme hier aus seinem Medium, dann kleckert der hier rum und das Wasser fließt und strömt und überall, wo der auftaucht, geht das Wasser raus. Und dem Schwamm schadet das eigentlich gar nicht. Also das ist jetzt auch nicht so, wie Gott das macht. Ich bin da mal ein bisschen brutal und drücke den mal aus. Das ist jetzt mal im Zeitraffer einige Zeit, nachdem ich ein Erfüllungserlebnis mit dem Heiligen Geist gehabt habe, im Zeitraffer. Und wenn ich jetzt eine Weile aus der Nähe dieses Pools hier weggehe als Schwamm, könnte das sein, dass der doch wieder ganz schön trocken wird. Ganz schön trocken wird. Und je weiter und je länger ich weg bin aus diesem Pool und von diesem Pool, umso trockener wird der Schwamm. Der ist immer noch ein Schwamm und er ist immer noch wiedergeboren, der Schwamm. Er verliert sein Heil nicht. Aber wenn er jetzt irgendwo ist, wo eine Not ist oder wo ein Mensch diesen Pool nicht kennt und er versucht, was von sich zu geben, oh nicht über den Monitor, er versucht, was von sich zu geben und ich würde hier jetzt drücken, es würde vielleicht tatsächlich kein Tropfen mehr rauskommen. Ja, dann würde man sagen, lieber Schwamm, sei doch klug und geh wieder in deinen Pool, damit du wieder tropfen kannst. Und das Tolle ist, wenn er tatsächlich nicht zu sehr ausgetrocknet ist, dann ist er nämlich, wenn ihr das jetzt seht, das dauert jetzt keine Minute, wenn er einmal durchdrungen war. Ah, ich muss da wieder ein bisschen schieben hier. Also ihr denkt immer an den Zeitraffer, ne? So ist Gott nicht. So, es dauerte jetzt tatsächlich nicht lange, bis er wieder vollkommen getränkt war und wieder seine Auswirkungen haben kann. Und wenn wir uns vorstellen, dass dieses Wasser, wohin es auch fließt, Leben bringt, ist das nicht wunderbar? Und dieses Bild, was Jesus beschreibt, wer an mich glaubt, von dem werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Ist das nicht wunderbar? Wer möchte das von euch? Wer möchte das? Wer möchte das außer mir? Wer möchte das? Ich lasse diesen Schwamm jetzt hier mal drin und ich möchte ganz praktisch werden mit euch. Ich habe mal zwei von euch vorher angesprochen. Wir möchten beten für euch, für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Apostelgeschichte zeigt uns, dass Menschen, die selber auch diese Erfahrung gemacht haben, anderen Menschen die Hände auflegen können. Und die, wenn sie es wollen, wohlgemerkt, der hat tatsächlich auch einen eigenen Willen hier, der Kollege. Wenn sie es wollen, werden sie getränkt mit der Dynamik, mit der unbezwingbaren Kraft des Heiligen Geistes, um für sich satt und überall ihre Auswirkungen zu haben. Ich würde so vorschlagen, einer von den Betern stellt sich da hinten hin, wer das nicht so spektakulär mag. Und Leute, wir dürfen damit rechnen, das wird spektakulär. Wenn es Leute unter euch gibt, die diese Geistestaufe das erste Mal erleben, dann wird das spektakulär. Dann darfst du dich trauen und wir haben da ein bisschen Musik drunter und werden wir, die wir es praktizieren, auch in Zungen reden. Dann darfst du dich trauen, deinen Mund zu öffnen für eine Sprache, die Gott dir gibt. Und es ist auch überhaupt nicht lächerlich und auch überhaupt nicht komisch, denn wir wollen das ja alle. Hab einfach im Herzen dieses Tränken. Ich würde euch vorschlagen, damit das so richtig sitzt hier, jeder, der das ganz neu möchte, jeder, der das wirklich auch ganz intensiv möchte, geht vorher hier an dieser Schüssel vorbei, nimmt diesen Schwamm hier raus, der wird immer schön ausgedrückt vorher, und taucht ihn sozusagen als Symbol für seine eigene Person in dieses Wasser. Und anschließend darfst du zum Beten gehen und dich erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Wollen wir das so machen? Martin und Gustav, kommt ihr mal bitte nach vorne. Renate macht ein bisschen Musik. Mit einer von euch da in die, genau. Ja, super. Okay, und wir lassen das jetzt einfach so fließen. Wir lassen uns überraschen von Gott. Wir helfen uns gegenseitig darin, dass wir nicht denken, was passiert jetzt? Nein. Wir sind hier die Stadt auf dem Berg, von der richtig was ins Tal gehen kann. Okay. Könnt ruhig schon mal anfangen, Musik, ich bete nochmal. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass du der Geber aller guten Gaben bist. Und wir danken dir, Herr, dass du einen perfekten Heilsplan hast für den ganzen Rest der Welt, Herr. Wir danken dir, dass du alle Menschen in dieses Leben hineinführen willst, was du durch Christus möglich gemacht hast, Vater. Wir danken dir, dass du diesen Fokus nie aus deinen Augen verlierst und dass dein Herz überfließt von Liebe zu den Menschen. Danke, dass du uns alles geben willst, was du an Kraft zur Verfügung hast. Danke, dass du uns fähig machst, diese Kraft überhaupt in uns aufzunehmen, Herr. Danke, dass wir dem überhaupt in irgendeiner Weise entsprechen können, Herr, weil du uns so liebst, Herr. Und wir wollen dir sagen, wir wollen hier oben als Gemeinde, als Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld, wir wollen getränkt und durchdrungen sein mit deinem wunderbaren Heiligen Geist. Wir wollen, dass Ströme lebendigen Wassers von jedem Einzelnen ausgehen, aber auch von der Gemeinde, Herr. Wir wollen, dass diese Gemeinde ist wie ein bewässerter Garten, der es nie an Wasser mangelt. In Jesu Namen, und die Menschen sollen satt werden unter unserem Einfluss, unter deinem Einfluss, den du durch uns geben willst, in Jesu Namen. Heiliger Geist, so bitten wir dich, dass wir Pfingsten in unseren Herzen erleben, so wie wir es jetzt erleben sollen nach deinem Plan, Herr, in Jesu Namen. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du mächtig kommst, dass du Menschenherzen durchdringst und überflutest, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Vielleicht können diejenigen, die es schon gewohnt sind, in Sprachen zu beten, lass uns einfach mal anfangen, in Sprachen zu beten. Und die, die diese Erfrischung oder diese neue Erfüllung brauchen, die kommen hier nach vorne, machen symbolisch diese Sache mit dem Schwamm und lassen für sich beten, in Jesu Namen.